Ich heiße euch zur zweiten Stunde willkommen. Ich freue mich sehr, dass uns der Herr diese Wahrheit offenbart hat. Ich habe immer gedacht, dass Gott uns zur Seite steht. Gott ist bei uns, hört man sehr oft. Gott ist an meiner Seite, Gott ist über mir. Und ich dachte mir immer, es ist so ähnlich wie bei einem Vater und dem Sohn, und der Sohn lernt Fahrrad fahren. Und der Sohn strampelt, der macht die ganze Arbeit und der Vater läuft nebenher und stützt das Kind manchmal von rechts, von links. Wenn das Kind droht zu fallen, dann ist der Papa da und hilft auf. Aber das Kind muss selber strampeln. Das Kind macht die ganze Arbeit. Und der Vater hilft eben ab und zu, wenn Hilfe nötig ist. Und ich dachte, das ist die Erfahrung eines Christen. Und ich dachte, ich müsste in meinem Leben alles tun, meine ganze Anstrengung aufwenden, um so zu werden wie Christus. Und irgendwann, wenn ich die Liebe so stark erkannt habe, dass sie mich vollkommen erfüllt, dann werde ich Gott so sehr zurücklieben, dass ich nicht mehr sündigen werde. Und das war mein Konzept von dem Ganzen. Aber das ist nicht die Erfahrung eines Christen. Das war nicht die Erfahrung der Apostel. Und wir möchten da weitergehen und weiterlesen. Es ist so wundervoll. Es ist ein sehr gerafftes Studium, was wir hier haben. Sehr, sehr stark zusammengefasst und verkürzt. Es bedarf eigentlich eine ganze Woche oder Monate, dass wir das alles durchstudieren. Und dass wir alle Schätze hier ausgraben, die in den Evangelien und in den Briefen zu finden sind. Wundervoll, jede Seite, seitdem ich dieses neue Verständnis habe, ist für mich jede Seite ein Licht. Und alles ist so einfach und klar und deutlich. Lesen wir in Römer. Römer Kapitel 3. Lesen wir dort ab Vers 21. Römer 3 ab Vers 21. Und hier sagte Paulus: Nun ist aber ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Und er sagt hier in Vers 21, nun ist aber ohne Zutun des Gesetzes, er sagt ohne Gesetz, wir sprechen hier nicht vom Gesetz. Das Gesetz ist ausgeschlossen. Er spricht, die Gerechtigkeit, die wir bekommen, bekommen wir nicht durchs Gesetz. Ist absolut unmöglich durchs Gesetz irgendeine Gerechtigkeit zu erhalten. Er sagt, diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die vor Gott gilt, nicht die vor Menschen gilt, die wir uns anmaßen, die wir uns selbst zuschreiben. Er spricht nicht davon, sondern er sagt, nicht die Gerechtigkeit, sondern die, die vor Gott gilt, die kommt allein durch Glauben. Lesen wir weiter. Denn es ist hier kein Unterschied. Unterschied zwischen was? Unterschied zwischen wem? Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Was für ein Unterschied, zwischen wem denn? Na, der Unterschied zwischen dem, der das Gesetz hält oder versucht zu halten, und zwischen dem, der nicht das Gesetz hält, weil er erkannt hat, er kann es nicht halten. Ob du das Gesetz hältst oder nicht hältst, sagt er, es ist hier überhaupt kein Unterschied. Wir alle ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Damit schließt er aus, dass durch das Gesetz auch nur das Geringste an Gerechtigkeit uns zuteil wird. Das schließt er hier vollkommen aus. Er sagt, es ist überhaupt kein Unterschied. Der das Gesetz hält, ist verdammt. Der das Gesetz nicht hält, ist verdammt. Es ist also kein Unterschied. Wir alle haben diese Natur in uns. Vers 24. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Es ist eine abgeschlossene Sache. Und das ist etwas, was wir verstehen sollen, verstehen müssen. Die Erlösung ist abgeschlossen. Die Erlösung ist getan. Wir sind gerettet. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, das zu glauben. Warum sollen wir es glauben? Weil Gottes Wort es so sagt. Und jeder, der Gott kennt, der glaubt Gott. Wenn er sagt, wenn du an den Sohn Gottes glaubst, so hast du das ewige Leben in dir. Glaubt ihr das? Gott spricht. Glaubt ihr das? Und andere sagen, ja, Moment einmal, ich weiß es nicht, ob Gott mich annimmt. Dazu kann ich euch eins sagen. Wenn ihr in ein Geschäft geht und ihr möchtet etwas ganz Bestimmtes kaufen Und ihr nehmt es aus dem Regal, geht zur Kasse und bezahlt. Ihr habt die Ware bezahlt, liegt auf der Theke noch. Würdet ihr die Ware auch mitnehmen, wenn ihr aus der Tür geht? Oder würdet ihr euch nicht weiter drum kümmern? Ihr wolltet die Ware haben, ihr seid deswegen ins Geschäft gegangen, ihr habt es gekauft. Würdet ihr die Ware auch mitnehmen? Selbstverständlich würdet ihr sie annehmen. So ist es bei Gott. Und je größer der Preis ist, den ich für die Ware bezahle, desto mehr achte ich darauf, dass ich diese Ware auch erhalte. Ich war 3 Jahre lang Autoverkäufer und ich weiß, wie es ist, wenn man eine große Summe ausgibt für zum Beispiel ein Auto, ein Neuwagen. Und die Menschen, die da kamen, die Kunden, die waren sehr, sehr darauf bedacht. Wenn am nächsten Tag die Übergabe war, hat man denen gesagt, kommen Sie da und da, dann haben wir ein Frühstück gemeinsam und dann bekommen Sie das Auto in einer feierlichen Übergabe und so weiter. Richtig schön feierlich gestaltet. Je teurer das Auto war, desto pompöser war dann die Feier. Und dann kam dann der Tag und wie pünktlich sie erschienen. Jeder Einzelne, der einen Neuwagen gekauft hat, oh, sie waren pünktlich da und haben richtig darauf geachtet, dass alles eingehalten wird, dass sie alles bekommen, wofür sie auch bezahlt haben, denn sie haben eine große Summe dargelegt auf den Tisch. Und so ist es bei Gott. Nein, so ist es nicht, so darf ich es nicht sagen. Es ist in einem weitaus größeren Ausmaß bei Gott. Er hat nicht ein Auto für ein Auto bezahlt, er hat für uns bezahlt. Und wie hoch war der Preis? Nun, das kann nur jemand schätzen, der versteht, dass Christus Gottes Sohn ist. Der Preis war so hoch, dass wir diese unermessliche Höhe nicht verstehen können. Und selbst die Ewigkeit wird sie uns nicht erschließen, vollständig erschließen können. Der Preis war so hoch, es war so kostbar. Er hat, Schwester White sagt, er hat die kostbarste, Gott hat die kostbarste Perle im gesamten Universum gegeben. Er hat das kostbarste gegeben, das wertvollste, das teuerste, was er überhaupt hatte, seinen einzigen eingeborenen Sohn, seinen geliebten Sohn. Und ihr habt bestimmt von einer Lehre gehört, die Lehre der Dreieinigkeit, die Lehre der Trinität, wo es heißt, dass Christus genauso ewig ist wie der Vater, dass er genauso Gott ist wie der Vater. Und dann gibt es dort auch noch ein drittes göttliches Wesen. Und sie sagen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, diese drei sind der allein wahre Gott, sind der eine Gott. Und diese Lehre zerstört vollkommen dieses Wissen um den Sohn Gottes. Und ich berühre das kurz. Denn es steckt hier ein Schlüssel, wie wir gesagt haben. Johannes sagt in 1. Johannes 5, Vers 5, wir haben das schon mal gesagt. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der Gottes Sohn, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Und ich habe mir immer gedacht, warum, als ich noch Trinitarier war, warum ist das der Schlüssel dazu? Ich glaube doch, dass Jesus Gottes Sohn ist. Er ist eben die zweite Person der Dreieinigkeit. Und es hat nie eine Wirkung auf mich gehabt, bis ich erkennen durfte, Christus ist wirklich der Sohn Gottes. Er ist wirklich der eingeborene Sohn Gottes, der aus dem Vater hervorkam, in einer Zeit, die weit zurückliegt in der ewigen Vergangenheit. Und das ist sehr wichtig, dass wir die Gottheit studieren, dass wir erkennen, wer Gott ist, seine Identität. Das ist die absolute Grundlage dafür, für was wir hier besprechen. Ein Trinitarier kann nicht verstehen, egal ob sich jemand verletzt fühlt, es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass ein Trinitarier versteht, richtig begreift, was Gerechtigkeit durch den Glauben überhaupt bedeutet. Und der Beweis dafür ist, wie viele Gemeinden, wie viele Splittergruppen der Adventgemeinde predigen heute, was 1888 gepredigt wurde. Das, wovon ich jetzt hier spreche, versuchen es. Aber es macht für sie in ihren Köpfen überhaupt keinen Sinn. Was soll das heißen, Christus kommt und lebt in uns? Ist es nicht das dritte Wesen, das zu uns kommt? Die dritte Person der Dreieinigkeit? Ist es nicht so, dass er heute bei uns ist und der Sohn oben ist beim Vater und uns vertritt vor dem Vater? Und all diese verworrenen Dinge in ihren Köpfen macht absolut keinen Sinn. Und es macht auch keinen Sinn. Was soll es heißen? Christus sagt in Johannes 14, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Die Trinität lehrt aber, dass der Heilige Geist hier ist jetzt. Es ist die Zeit des Heiligen Geistes, des dritten Wesens. Der Heilige Geist ist aber nicht das dritte Wesen, sondern die Bibel lehrt, der Heilige Geist ist der Geist des Vaters. Er ist der Ursprung allen Seins, allem Lebens. Er ist der Heilige Geist selbst. Sein Geist. In Johannes 4 lesen wir, Gott ist Geist. Und wie kann sein Geist anders sein als heilig? Ist der Vater nicht heilig? Aber in den Köpfen der Trinitarier geschieht etwas ganz Seltsames, wenn es um den Geist Gottes geht. Da trennt sich der Geist des Vaters aus dem Vater heraus, stellt sich neben dem Vater und wir bezeichnen ihn als dritte Person. Und ich möchte euch sagen, es ist Tradition. Es ist etwas, was uns gelehrt wurde. Es hat nichts mit Bibel zu tun. 325 nach Christus kamen katholische Bischöfe zusammen unter der Leitung von dem heidnischen Kaiser Konstantin, um darüber zu beraten, ob Jesus nun wirklich Gottes Sohn sei oder nicht. Und da entstand diese christliche Dreieinigkeitslehre. Es ist nichts Biblisches, hat absolut nichts mit der Bibel zu tun. Prüft es nach, lest die Bibel und jeder Aufrichtige erkennt das. Aber ich möchte euch nochmal wiederholen, dass derjenige, der an die Dreieinigkeit glaubt oder irgendein falsches Gottesbild hat, der wird sehr große Schwierigkeiten bekommen, Gerechtigkeit durch den Glauben überhaupt zu verstehen. Für den ist es eine Torheit. Und das ist das riesige Problem. Wir müssen verstehen, dass Christus der Sohn Gottes ist. Weil er der Sohn Gottes ist, hat er die Natur Gottes von Natur aus, von Geburt aus in sich. Er besitzt alles, was der Vater besitzt. Warum? Weil er aus dem Vater hervorkam. Hebräer 1 sagt, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Abglanz seiner Herrlichkeit, das Äußere. Ebenbild seines Wesens, das Innere. Sowohl äußerlich als auch innerlich ist er vollkommen wie der Vater. Er ist ein Spiegelbild des Vaters. Er ist eine exakte Kopie, könnte man sagen, ohne negative Nebenbemerkung. Er ist eine exakte Kopie des Vaters. Er ist genauso wie der Vater und deswegen hatte er das Recht, hier auf der Erde zu sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Mir fehlt absolut gar nichts. Was das Herz Gottes angeht, was den Charakter Gottes angeht, was ja Christus kam, um uns zu offenbaren, fehlt mir absolut gar nichts. Ich bin von Natur aus göttlich. Deswegen konnte im Garten Gethsemane und einige, die hier waren, letztes Mal, als ich hier war, ich habe vom Garten Gethsemane versucht, ein paar Gedanken euch mitzugeben. Und dort haben wir gesagt, dass der Vater ihn verlassen hatte. Der Vater verließ Christus im Garten Gethsemane. Und das musste so sein, denn die Sünden der Welt wurden auf sein Haupt gelegt, auf Christi Haupt. Und er musste die Sünden der Welt tragen. Und Gott musste Christus so behandeln, wie wir es hätten verdient, wie wir hätten behandelt werden sollen. So hat er Christus behandelt. Und er hat ihn verlassen. Und Christus war auf sich allein gestellt. Das Einzige, was er nur noch hatte, war die pure Göttlichkeit, die blanke Göttlichkeit. Ohne jegliche Kraft, ohne die Allmacht, ohne die Allwissenheit, was am nächsten Morgen geschehen wird, ob er nach 3 Tagen auferstehen wird oder nicht, das wusste er nicht. Und da haben wir versucht, das klar aufzuzeigen, warum er das nicht wusste. Ihm fehlte jegliche Kraft, göttliche Kraft. Aber was er hatte, war die göttliche Natur. Die konnte er nicht ablegen. Er konnte nicht leugnen, wer er war. Er konnte nicht ablegen, wer er war, seine Identität. Er war Gottes Sohn. Und weil er Gottes Sohn war, hat er alles in sich. Und deswegen, all diese Dinge spielen zusammen, damit wir verstehen können, dass wenn er spricht, er ist genauso, er hat genauso schöpferische Kraft wie der Vater. Wenn er sagt, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch, so ist es in dem Moment geschehen. Und deswegen war es Wegeners ganz große Aufgabe, und er hat sehr darauf geachtet, dass er den Menschen Christus so nahe bringt, wie er ist. Alle von euch, die gelesen haben, das Buch Christus und seine Gerechtigkeit von Wegener. Die meisten wissen, dass dieses Buch die Botschaft von Wegener aus dem Jahre 1888 zusammenfasst. Das ist im Grunde das, was er dort gepredigt hat. Und wenn ihr Acht gebt auf das Buch, der erste Teil des Buches geht darauf ein, wer Christus ist. Dort wird besprochen, Christus ist der Gesetzesgeber. Er ist der Schöpfer. Dann geht Wegener darauf ein und zeigt seine Natur auf, dass er geboren wurde, nicht geschaffen. Er ist kein geschaffenes Wesen, so wie die Zeugen Jehovas etwa sagen. Er ist genauso wie der Vater durch Geburt, weil er vom Vater geboren wurde. Und all das klärt er erstmal auf, denn das ist das absolute Fundament. Das ist der Anfang. Und dann geht er auf Gerechtigkeit durch den Glauben ein. Dann geht er auf die Gerechtigkeit Christi ein und sagt, er muss in uns leben. Es nützt uns gar nichts, wenn Christus in uns lebt, wenn Christus etwas gefehlt hat bei der Geburt vom Vater. Das ist ein riesiges Problem. So wie die Trinitarier sagen, er kam auf die Erde, er war Gott Nummer zwei. Er hätte nie fallen können, er hätte nie sündigen können. Er hat alles gewusst hier auf der Erde, er hatte alle Kräfte in sich. Er hat die Toten von sich selbst aus erweckt. Er hat sich selbst auch erweckt von den Toten. Und all das. Und es entsteht ein Salat im Kopf des Christen. Und das ist der Grund dafür, warum wir immer noch hier sind. Wir verstehen die Liebe Gottes nicht. Die Motivation ist in unseren Herzen nicht gewachsen. Wir sind nicht bereit, unser Leben Gott zu übergeben. Und Gott kann nicht das tun, was wir nicht können in unserem Leben, weil wir ihm unser eigenes Ich nicht übergeben. Denn es reicht einfach nicht. Die Offenbarung der Liebe Gottes reicht nicht. Und so ziehen sich die Tage hin und wir gehen jeden Sabbat in die Gemeinde und warten darauf, dass was geschieht. Und es geschieht gar nichts. Und ihr wisst, dass nichts geschieht, weil ihr seht es selbst mit euren Augen. Selbst wenn die Gemeinde prahlt und sagt, die große Gemeinde zum Beispiel, die taufen Tausende in diesen armen Ländern. Sie brauchen ja nur nach Rumänien zu gehen. Ich weiß, wie das ist. Ich komme aus Rumänien ursprünglich. Und dort gibt es so viele arme Leute, die gesellen sich zur Gemeinde. Aber sind sie wirklich bekehrt? Nein, sie sind zur Gemeinde hinzugekommen. Aber haben sie Christus gefunden? Sie haben die Gemeinde gefunden. Haben sie Christus gefunden? Das ist das riesige Problem. Ich bin aus der Gemeinde ausgetreten und damals hat man zu mir gesagt, was machst du? Wo willst du denn die Menschen hinführen? Ich habe gesagt, ich will sie zu Christus führen. Zur einzig wahren Gemeinde, die es da gibt. Und das ist die Familie Gottes. Und die Gemeinde ist keine Organisation, so wie uns eingebläut wurde. Es ist keine menschliche Sache. Das ist katholische Vorstellung. Die Gemeinde Gottes sind einzelne Menschen, die überall auf der ganzen Welt Christus als ihren Erlöser angenommen haben und glauben, dass sie ewiges Leben haben durch Christus. Das ist die Gemeinde Gottes. Und bei Gott ist kein Ansehen der Person. Er achtet nicht darauf, ob wir richtig angezogen sind oder nicht. Vor ihm sind alle Menschen gleich. Ob ich nackt bin, ob ich angezogen bin, ob ich sonst welche Stellungen einnehme. Ich kann nicht ändern, wer ich bin. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Die einen halten bestimmte Feste ein, die anderen halten das. Die anderen denken, ich werde Heilige, wenn ich so mache. Die anderen denken, ich werde Heilige, wenn ich mich irgendwie hinstelle. Das hat alles nichts zu tun damit. Andere denken, ich werde Heilige, wenn ich etwas Bestimmtes esse oder nicht esse. Und Jesus musste zu ihnen sagen, versteht ihr denn nicht? Nicht das, was zum Mund reingeht, macht euch unrein, sondern das, was rauskommt. Denn das, was rauskommt, kommt aus dem Herzen. Das ist unrein hier. Das war die gleiche Botschaft an den reichen Jüngling. Der reiche Jüngling kommt zu ihm und sagt, was soll ich tun, um gerettet zu werden? Er sagt, halte die Gebote. Er wusste ganz genau, was seine Antwort sein wird. Deswegen hat er gesagt, halte die Gebote. Und er sagt, oh, wenn das alles ist, der reiche Jüngling, wenn das alles ist, ich habe die Gebote gehalten, seit meiner Jugend auf. Seit meiner Jugend habe ich alle Gebote gehalten. Wenn das alles ist, dann habe ich ja das ewige Leben. Sagt er, ach ja, dann möchte ich dir dein wahres Ich zeigen. Geh hin und verkaufe alles. Er wusste, dass sein Herz dranhängt. Er wusste, dass er im Herzen vollkommen verdorben war und nur selbstsüchtig war, dass er an seinem Schatz festhielt, was er hatte, an seinem Hab und Gut, und sein Herz immer noch vollkommen korrupt war. Äußerlich hat er zwar alles gehalten, aber innerlich war er vollkommen verdorben. Und deswegen musste Christus auch sagen, die anderen haben gesagt, ja, die Juden waren ja so stark darauf bedacht, die Gebote zu halten. Ich habe da mal eine Geschichte gehört und die möchte ich euch erzählen. Da war einer dieser Evangelisten, war auf einem Boot. Und dort war ein jüdischer Rabbi auf diesem Boot. Und der Evangelist ist hingegangen zu ihm und wollte ihn nach der Zeit fragen, denn es war bald Sabbat, es war Freitag, der Rüsttag. Und er wollte fragen, wann ist denn Sabbat? Wie handhabt ihr das, Juden? Wann ist für euch Sabbat? Und er ging zu ihm hin und sagte zu ihm, entschuldigen Sie bitte, können Sie mir sagen, wann der Sabbat anfängt? Und der jüdische Rabbi, der dreht sich um und geht weg von ihm. Und nach einer Zeit sieht er ihn wieder auf dem Schiff und geht wieder hin zu ihm, dieser Evangelist, und fragt ihn wieder. Er dachte, er hätte ihn nicht gehört oder ihn falsch verstanden. Und er fragt ihn wieder, entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wann der Sabbat anfängt? Und der Rabbi wird sehr, sehr erbost und sehr regt sich auf und dreht sich weg und geht wieder weg. Und er wundert sich und ein Seemann, der dabei stand, sagte zu ihm, ja, wissen Sie, was Sie getan haben? Dieser Mann ist ein jüdischer Rabbi. Und wissen Sie nicht, dass Sie ein Heide sind? Und Sie haben mit ihm gesprochen und jetzt muss er wieder gehen und sich waschen, weil Sie mit ihm gesprochen haben. So sehr sind die Juden darauf bedacht, äußerlich das Gesetz zu halten. Wie zum Beispiel, wir lesen in Matthäus, schlag mich mit Matthäus auf. Matthäus 23, glaube ich, ist das. Matthäus 23. Lesen wir ab Vers 23. Und ich muss euch sagen, als ich diese Verse las, musste zugeben, dass ich auch ein Pharisäer gewesen bin. Hier spricht Jesus von den Pharisäern. Und ich denke, jeder Einzelne, der aufrichtig ist, erkennt in diesen Versen sich selbst. Lesen wir einmal, was Jesus hier schreibt. Vers 23. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Also sie waren darauf bedacht, alles zu tun nach dem Gesetz, den Zehnten zu zahlen von Dill, Kümmel und alles, was sie hatten. Äußerlich haben sie alles getan. Vers 24. Ihr verblendeten Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt. Weh euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, aber innen sind sie voller Rauch und Gier. Er hat ihnen ihre wahre Natur gezeigt. Äußerlich haben sie alles getan, aber innerlich waren sie weder bekehrt, noch haben sie danach verlangt, das Richtige zu tun. Vers 26. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein wird. Merkt ihr? Zuerst, wenn das Innere rein ist, wenn das Innere in Ordnung gebracht ist, dann ist das Äußere auch richtig. Deswegen, unser Problem ist unser Innerstes, nicht unsere Taten. Hier bezieht sich Christus auf die Taten. Sie haben getan, denn was ist zu zahlen? Zehnten zu zahlen von Minze, Kümmel und Dill und all das. Das sind Taten, das sind Dinge, die sie getan haben. Äußerlich haben sie sich immer richtig angezogen, waren sie in der Öffentlichkeit immer richtig. Ihre Worte waren immer richtig gewählt und sie waren immer bedacht darauf, wie sie sich ausdrücken. Äußerlich. Aber innerlich waren sie vollkommen verdorben und er sagt zu ihnen, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer. Vers 27. Wieder sagt er, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch anzusehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat. So auch ihr, von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Und das trifft auf jeden Einzelnen zu. Wir alle sind Sünder und ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Und jeder versucht aus sich selbst etwas Besseres zu machen. Sei es durch Kleidung, sei es durch irgendetwas, durch Ernährung. Viele schwören drauf. Mir hat mal ein Bruder erzählt, er hatte eine Unterhaltung mit einer Schwester und die Schwester fragte ihn, bist du Vegetarier? Und er sagte, ja, ich bin Vegetarier. Und die Schwester sagte zu ihm, isst du noch Ei und Milch? Und er sagte, ja, ich esse noch Ei und trinke noch Milch. Und sie sagte, ich tue das nicht mehr. Und hat sich umgedreht und ist weggegangen. Wie stolz sie sich gefühlt hat, er ist noch nicht dort, wo ich bin. Welch eine Schandtat, er ist noch Ei und Milch und solche Dinge. Man versucht immer dadurch, was man tut, durch Taten, versucht man immer besser dazustehen als andere. Und das ist unsere aller Natur. Wir haben diesen Geist des Wettbewerbs seit Kindheit, das ist uns in die Wiege gelegt worden. Seit Kindheit in uns. Besser zu sein als der andere, mehr zu haben als der andere. Warum? Weil das unsere Natur ist. Es ist nichts Anerzogenes, es ist, wie kultivieren sie? Wir prägen sie, wir bauen sie aus, diese Natur. Aber sie ist schon in uns. Deswegen sind wir verdammt. Es gibt keinen Ausweg für uns. Selbst wenn ein Mensch äußerlich alle Gebote hält, und das ist genau das Problem gewesen mit dem reichen Jüngling. Selbst wenn wir alles halten würden äußerlich, es würde uns nichts nützen. Aber wie haben wir jetzt Anteil an dem Geist Gottes? Wir haben gehört, dass der einzige Ausweg für einen Christen ist, zu sterben. Christus wird in unser Leben kommen. Wir sterben mit Christus, stehen mit ihm auf, bekommen dieses neue Leben Christi in uns. Er lebt fortan in uns. Wir leben nicht mehr, sondern er lebt in uns. Und er führt unser Leben. Doch wie ist das möglich? Ist das symbolisch gemeint? Oder ist das eine echte Erfahrung? Ist er wirklich tatsächlich in mir? Oder ist er nur bei mir, so wie wir gesagt haben, oder über mir und wacht über mir und hilft mir, wenn ich Hilfe nötig habe? Und dazu möchte ich, dass wir etwas lesen, etwas sehr, sehr Wichtiges in Johannes. Schlagt mit mir Johannes 6 auf. Johannes Kapitel 6. Und in Johannes 6 wird eigentlich erklärt, und ihr kennt die Geschichte, als das ist die Speisung der 5000. Hier ist die Situation, wo 5000 Mann gekommen sind, um Christus sprechen zu hören. Frauen und Kinder nicht mitgezählt. Und es war kein Essen da. Und ein Kind hatte zwei Brote und 5 Fische. Und Christus hat gedankt und gebrochen und hat ihnen zu essen gegeben. Und alle 5000 mit ihren Frauen und Kindern sind satt geworden. Also es war ein Wunder, es war ein Riesenwunder. 5000 Mann werden gefüttert mit Frau und Kind von 2 Broten und 5 Fischen. Es war ein Riesenwunder, was dort geschah. Und sie haben danach dann aufgesammelt 12 Körbe, voll mit Brocken, die übrig geblieben sind. Es ist also, wie es geschehen ist, das wissen wir nicht. Aber es war ein Riesenwunder. Dort ist das Essen vermehrt worden, so dass alle satt geworden sind. Und alle haben dieses Wunder gesehen. Und sie haben sich verwundert. Aber es geschieht etwas Seltsames am nächsten Tag, am Tag darauf. Da fahren die Jünger weg mit dem Boot. Und Christus fährt nicht mit ihnen. Und die ganze Menge sieht das. Die Jünger fahren weg mit dem Boot. Und das war das einzige Boot, das da war. Und Christus bleibt dort. Aber am nächsten Tag ist Christus nicht mehr dort zu sehen. Auf der Seite des Sees. Und sie wundern sich. Und das ist auch die Nacht, wo dieser Sturm aufkommt und die Jünger sind auf dem Wasser und Christus kommt zu ihnen auf dem Meer. Und dann spricht er zu Petrus, komm zu mir. Aber, und genau das ist auch eine Geschichte, wo wir sehr viel im Glauben lernen können, vom Glauben. Was es bedeutet zu glauben, was es bedeutet, unsere Augen auf Christus zu lassen und so weiter. Wenn wir vielleicht Zeit haben, gehen wir darauf näher ein. Aber am nächsten Tag dann ist Christus auf der anderen Seite. Und die Juden kommen und fragen nach ihm. Oder die Menge kommt und fragt nach ihm. Und sagen, wo ist denn der hin? Der ist nicht mit dem Boot mitgefahren, der ist trotzdem nicht hier auf dieser Seite. Und sie fahren auf die andere Seite und finden Christus dort. Und fragen ihn, wie bist du hergekommen, Meister? Wir wissen es. Es war, dass er auf dem See gelaufen ist. Und hier nehmen wir die Geschichte auf. Kapitel 6, lesen wir ab Vers 24. Als nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in die Boote und fuhren nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn fanden am anderen Ufer des Sees, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du hergekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Mit anderen Worten, ihr sucht mich nicht, weil ihr erkannt habt, dass ich der Messias bin, weil ihr erkannt habt, dass ich Gottes Sohn bin, sondern ihr sucht mich einfach, weil ihr satt werden wollt. Ihr habt gestern gegessen, ihr habt gesehen, oh, wenn wir uns an den Mann halten, werden wir nie hungern. Der wird uns Brot geben. Und jetzt kommt ihr wieder, um Brot zu haben. Und jetzt hat er einen Rat an sie. Er sagt in Vers 27, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben, denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters. Er rät ihnen also, schafft euch unvergängliche Speise. Kümmert euch nicht um die vergängliche Speise, um Essen und Brot und alles. Sondern schafft euch unvergängliche Speise. Versteht die Prinzipien. Und jetzt sagt er, Vers 28, da fragten sie ihn. Und jetzt achtet einmal auf diese Frage, die sie ihn fragen. Was sollen wir tun, damit wir Gottes Werke wirken? Sie wollten Wunder tun. Sie wollten vielleicht auch dieses Wunder tun, Brot zu vermehren. Aber ihre Frage war, was sollen wir tun? Werke. Das ist das Problem mit dem Menschen. Das ist das große Problem der Menschen, dass wir immer was tun wollen. Und das ist das Gift für das Evangelium. Das ist das Gift, das alles zerstört, wodurch Gott nicht an uns wirken kann. Wir möchten tun. Und das ist das, was sie ihn fragten. Was müssen wir tun? Und er muss ihr ganzes Konzept klarstellen. Und er sagt zu ihnen, Vers 29, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist Gottes Werk. Wollt ihr etwas tun? Wollt ihr das tun, was Gott von euch verlangt? Glaubt. Das ist das Einzige, was ihr tun könnt. Glaubt an den er gesandt hat. Das ist Gottes Werk, sagt er. Sie dachten, sie müssten wieder etwas tun. Ja, sie waren es ja gewohnt von den Geboten. Sie mussten dies tun und die Zeremonialgesetze und alles. Ihr ganzes Leben war bestimmt von tun. Sie mussten dies tun. Und sie haben nicht verstanden, dass das Himmelreich nicht tun ist, sondern das Himmelreich Glauben ist. Und er sagte ihnen, das ist das Werk Gottes, sagte er ihnen, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Vers 30, da sprachen sie zu ihm, was tust du für Zeichen, damit wir sehen und wir glauben? Was für ein Werk tust du? Solche blinden Menschen. Ein Tag zuvor hat er 5000 Mann mit 2 Broten und 5 Fischen gefüttert und die fragen ihn, was tust du für ein Zeichen? Vollkommen blind gewordene Menschen. Deswegen muss sich Christus so oft wiederholen jetzt. Wir werden es lesen, wie oft er sich wiederholt und wie klar er ihnen einbläuen möchte. Er möchte ihnen in ihr Verstand, in ihre Herzen schreiben, was das Wichtigste ist für sie. Und achtet auch ganz besonders jetzt hier. Unsere Väter, sie fahren fort, unsere Väter haben in der Wüste Manna gegessen, wie geschrieben steht, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns allzeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Ich bin das Brot des Lebens. Jetzt achtet einmal, wie oft er sich hier wiederholt. Und ich hoffe, das sinkt bei uns ein und dass wir beginnen zu verstehen, was er damit meint. Vers 36. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Was für eine wundervolle Verheißung. Ist die Lieblingsverheißung meiner Mutter. Sie bezieht sich immer drauf. Wenn sie traurig ist, sagt sie immer, das ist das, was mir Trost gibt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und das ist eine wundervolle Aussage. Er wird niemanden ausstoßen. Jeder, der von euch denkt, oh, bin ich gerettet, oh, bin ich, nimmt er mich an, so wie ich bin. Er sagt, jeder, der zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wenn ihr jetzt Jesus kennt und wisst, wer er ist, dass er schöpferische Macht hat, dass wenn er spricht, so steht es da, weil er genauso ist wie der Vater. Wenn ihr das jetzt versteht, dann wisst ihr, dass er nicht lügen kann. Er kann nicht lügen. Wenn er es sagt, so steht es da. Und deswegen ist es so wundervoll für all diejenigen, die Christus kennen. Vers 38, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von dem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Vers 40, denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht, wen er kennt, und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Es ist eine klare Aussage. Es ist kein Wenn und Aber. Er sagt, ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Es ist eine Sicherheit, die wir hier haben können. Solange wir in Christus sind, gilt diese Verheißung für uns. Solange wir in Christus sind. Wir können aus Christus raus. Wir können uns gegen ihn entscheiden. Wir können uns wieder für unser altes Ich entscheiden. Das ist möglich. Aber solange wir in Christus sind, gilt diese Verheißung uns. Es geht weiter. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und sprachen, ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wieso spricht er dann, ich bin vom Himmel gekommen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Wieder die Versicherung. Ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer es vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir. Nicht als ob jemand den Vater gesehen hätte, außer dem, der von Gott gekommen ist. Der hat den Vater gesehen. Er spricht von sich. Keiner hat den Vater gesehen, außer mir. Ich bin vom Himmel gekommen, ich habe ihn gesehen. Deswegen kann ich euch sagen, was ich sage. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Wer glaubt, der hat das ewige Leben. Wie herrlich. Vers 48, ich bin das Brot des Lebens. Wieder dieselbe Aussage. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot. Wieder wiederholt es. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch. Jetzt geht er über vom Brot auf Fleisch. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sagten, wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein was? Was steht da für ein Wort? Kein Leben in euch. Und er spricht hier vom ewigen Leben. Er sagt, so habt ihr kein Leben in euch. Nun, die Juden dachten, die Juden hatten diese falsche Vorstellung, dass sie Christus ergreifen müssen. Sie müssen ihn packen, sie müssen ihn aufteilen, in kleine Stücke schneiden und jeder muss ein Bissen nehmen. Das war ihre Vorstellung. Und deswegen murrten sie, das war wirklich so. Und sie sagten, wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Was erzählt er für Dummheiten? Sie haben die geistlichen Dinge überhaupt nicht verstanden. Aber jetzt klärt es Jesus auf. Er sagt weiter, Vers 54, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Merkt ihr, er spricht eigentlich immer vom Gleichen. Er möchte es ihnen so klar, wie es nur geht, klar machen. Und sie verstehen es immer noch nicht. Vers 55, denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir. Und wer in ihm? Und ich in ihm. Der bleibt in mir und ich in ihm. Vers 57, wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters willen, so wird auch wer mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Das sagte in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Jetzt gehen wir runter. Ja, Vers 60, lesen wir weiter. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch das? Wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war. Und jetzt kommt der Schlüssel zum Ganzen. Jetzt kommt der Schlüssel, der alles aufklärt. Er sagt, der Geist ist, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Mit anderen Worten, er wollte zu ihnen sagen, ja, versteht ihr denn nicht, wovon ich rede? Seid ihr denn so unverständlich? Ich spreche nicht von meinem Fleisch. Ich spreche von meinem Geist. Nur, was wollte er ihnen klar machen mit dem Brot? Ich bin das Brot des Lebens. Wer mein Fleisch nicht isst, wer mein Blut nicht trinkt, was wollte er damit sagen? Er wollte damit sagen, und das ist jetzt sehr wichtig, achtet darauf. Genauso wahr, genauso echt, genauso real, wie ihr ein Stück Brot nehmt und es in euren Mund tut und darauf rumkaut. Und das Stück Brot zerkaut und ihr schluckt es und es geht in euren Magen runter und es befindet sich in euch. Es geht in den Magen, es wird verdaut. Und die Ballaststoffe, die Mineralstoffe, die Vitamine, die darin stecken, die werden vom Körper aufgezogen und werden zu einem Teil von euch. Das wollte er ihnen sagen. Er wollte sagen, genauso wahr wie ihr ein Stück Brot esst und es befindet sich in euch, so wahr bin ich in euch. Genauso echt und real. Es ist keine Symbolik. Es ist nicht figurativ gesprochen. Es ist nicht irgendeine eine alte Rede, die er hier hielt. Sondern er wollte ihnen eine echte Erfahrung mitteilen. Eine wirkliche und reale Erfahrung wollte er ihnen mitteilen. Und er hat es so stark betont, dass er immer und immer wieder wiederholt. Das Brot, ich bin das Brot. Wer mich nicht isst, der hat das Leben nicht in sich. Das bedeutet, wir brauchen das Leben nicht nur symbolisch. Wir brauchen ihn in uns. Und deswegen sagt Paulus an einer anderen Stelle, ja was, sagt er, wisst ihr denn nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Wisst ihr das nicht, dass Gott in euch wohnt? Das musste er auch verwundert feststellen, dass viele das nicht wussten. Er sagt, wisst ihr denn nicht, dass Christus, der Vater durch Christus in euch wohnt? Gott selbst, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Und das nicht symbolisch, das nicht figurativ, sondern mein Leben ist vergangen, Christus lebt in mir. Und deswegen konnte Paulus sagen, ich lebe, doch nun nicht ich. Lesen wir es in Galater. Lesen wir ab Vers 17. Kapitel 2, Entschuldigung. Kapitel 2, ab Vers 17. Dort sagt Paulus, sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden werden? Ist denn Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Vers 19. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und jetzt Vers 20, ich lebe. Doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Wir müssen verstehen, Geschwister, dass Werke, das Tun von Werken, Halten der Gebote, was du auch immer tust, um gerecht zu werden, andere Kleidung anlegen, anders essen, anders denken, anders, was weiß ich, in die Gemeinde gehen, Bibel lesen, all diese Taten vollkommen im Gegensatz stehen zum Glauben. Vollkommen im Gegensatz. Es ist also nicht so, viele sagen, ja, ja, Glauben und Werke. Glauben plus Werke, das macht uns gerecht. Und irgendwo ist das ja wahr. Ist es nicht so, dass es heißt, dass Glaube Werke bewirken wird? Die Früchte bewirken wird? Aber wer tut die Früchte? Das ist das Problem. Wer tut denn die Werke? Lesen wir das einmal. Ich denke, das ist in Kolosser. Könnte in Epheser sein. Ja, Epheser. Epheser, Kapitel 2. Und dort ab Vers 8. Epheser, Kapitel 2, ab Vers 8. Hier sagt er ganz eindeutig an die Epheser. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Es ist ein Geschenk, Geschwister. Es ist nichts, woran wir überhaupt teilhaben. Es ist nichts, was wir getan haben. Es ist nichts, was wir uns verdient haben. Es ist ein Geschenk. Es wird freigegeben an jeden, der glaubt. Und das ist die Erlösung, die zu uns gekommen ist. Vers 9. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk. Wir sind sein Werk. Wir sind geschaffen in ihm. Wir Christen sind sein Werk, nicht der alte Mensch. Der alte Mensch kommt von Adam. Sein Werk ist die Neuschöpfung. Sein Werk ist die Neugeburt in uns. Das ist das neue Werk. Wir sind sein Werk, sagt er, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Selbst die Werke gehören nicht uns. Jeder, der sagt, du musst das tun, du musst das tun. Und wie viele Geschwister unterdrücken andere Geschwister? Und wie viele Prediger peitschen auf die anderen ein und sagen, warum tut ihr das nicht? Warum tut ihr es nicht? Ich bin schon da oben, ihr seid immer noch dort unten. Wie Kinder verhaltet ihr euch? Ich habe Prediger so sprechen hören. Wie kleine Kinder, ihr wisst ja gar nichts von der Bibel. Und sie messen sich basierend auf ihrer Erkenntnis und auf ihrem Wissen und urteilen über jeden, der nicht so hoch ist wie sie. Aber in ihrem Innersten sind sie wie die Pharisäer. Äußerlich scheint alles zu passen. Innerlich sind sie verdorben und kaputt. Und das ist das riesige Problem. Die Menschen brauchen keine Verdammung. Wir alle sind verdammt. Wir alle sind im Tode. Wir alle müssen sterben, wenn wir nicht in Christus den Tod finden. Dann werden wir alle nach den 1000 Jahren auferweckt werden und sterben. Das müssen wir verstehen. Die Menschen brauchen keine Verdammung, sie brauchen Hilfe. Und das ist der Ausweg, das ist die Hilfe, die uns Gott darreicht. Wie wundervoll. Dass wir im Glauben einfach annehmen, was er schon vorbereitet hat. Was er schon getan hat für uns. Vor 2000 Jahren ist es geschehen. Das Einzige, was du tun musst, ist es zu glauben. Und du bekommst das Leben Jesu. Er kommt in dein Leben, er kreuzigt dein Ich, er nimmt dir alles weg. Er tötet dich. Nun, was passiert mit einem Toten? Wenn du zu einem Toten sprichst, reagiert der Tote? Nein, er reagiert nicht. Wenn du den Toten trittst, reagiert der Tote? Überhaupt nicht. Du kannst den Toten stechen, du kannst mit ihm reden, du kannst ihn hauen. Der Tote ist tot, er ist mausetot. Er reagiert nicht mehr. Und das geschieht mit uns. Jetzt soll keiner auf den Gedanken kommen, und das ist auch, was Paulus sagt, dass wir hier vom Leib sprechen. Nicht unser Körper stirbt. Nein, was hier gemeint ist, ist das Fleisch. Ist der alte Adam, der alte Mensch. Nenn es, wie du es willst. Es ist unsere Natur, die wir von Adam vererbt bekommen haben. Diese egoistische, egozentrische Natur, die alles für sich verlangt. Das ist das, was stirbt. Das ist das, was stirbt. Das ist das, was auf Sünde reagiert. Wenn es aber tot ist, mein eigenes Ich, mein Egoismus tot ist, reagiert es auf Sünde nicht mehr. Kann Sünde kommen? Du reagierst es nicht mehr. Du fühlst nicht dieselben Dinge, solange du dein eigenes Ich bei Christus lässt. Er nimmt dir jegliche, das bedeutet, er nimmt dir nicht, sondern er vernichtet jegliche Reaktion auf Sünde. Jegliche Neigung zur Sünde, alles was du, was für dich Sünde attraktiv macht, das macht er in dir kaputt. Solange du dein eigenes Ich aus freien Stücken bei ihm lässt. Und es werden Dinge auf dich zukommen. Ich hab Dinge auf mich zukommen sehen. Ich sag's euch, Geschwister. Wo ich gesehen habe, ganz klar, dass Satan mit einer Versuchung auf mich zukommt. Und ich habe ihm ins Gesicht gelacht und habe gesagt, hast du nicht mehr zu bieten? Ist das alles? Weil der Erwin Zohr, der mal war, der ist verschwunden, der ist weg. Jesus lebt in mir, weil ich gewagt habe, im Glauben einfach anzunehmen, was er schon vor 2000 Jahren gewirkt hat für mich. Hat meine Sünde weggenommen und hat mir versprochen, in dem Moment, wo du bereit bist, dein eigenes Ich mir zu übergeben, werde ich in dein Leben kommen. Ich werde dich töten und ich werde leben. Und ich werde das tun in deinem Leben, was du nicht tun kannst. Und ich glaube es, weil ich Gott kenne. Ich kenne seinen Sohn. Wenn er spricht, so ist es. Im Psalm heißt es, wenn er spricht, so geschieht es. Wenn er es sagt, so steht, wenn er befiehlt, so steht es da. Er hat schöpferische Macht und das ist die Natur, die Jesus besitzt. Wenn er sagt, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch, so ist es eine hundertprozentige Zusage. Es ist so, als wäre es schon geschehen. Als er sagte, er musste noch zum Vater gehen, dort wurde er verherrlicht. Er war nicht mehr gebunden an den menschlichen Körper, an einen Ort. Er konnte überall gleichzeitig gegenwärtig sein. Er hat seine Allmacht wieder zurückbekommen, seine Allgegenwart, die er zuvor im Himmel gelassen hatte, hat er zurückbekommen und nun konnte er überall sein und jedem Einzelnen. Deswegen sagte er zu ihnen, wenn ihr wüsstet, wo ich hingehe, ihr würdet euch freuen, dass ich zu meinem Vater gehe, denn er wird mich verherrlichen und ich werde zu euch kommen und keiner von euch wird mehr einen Vorteil haben, weil ich am Ort bin. Zum Beispiel die Leute in Nazareth, da, die haben Vorteile, weil ich dort bin. Das wird nicht mehr sein, sondern jeder von euch wird die gleichen Vorteile genießen, weil ich jetzt allgegenwärtig bin und ich lebe in jedem Einzelnen. Ich bin auferstanden, sagt er. Ihr sollt euch freuen, denn ich lebe. Warum sagt er das? Weil wenn er auferstanden ist, dann stehen wir auch mit ihm auf, wenn wir mit ihm gestorben sind. Und fortan leben wir sein Leben. Es ist nicht mehr unser Leben, das wir leben, sondern Christus lebt in uns. Das ist der Weg eines Christen. Das ist der Weg eines jeden wahren Christen. Und wer das verstanden hat und wer weiß, wer Christus ist, der vertraut ihm und der weiß sofort, dass er gerettet ist. Schwester White schreibt an einer Stelle, niemand soll sagen, dass er gerettet ist. Und ich hab mir gedacht, warum? Christus sagt, jeder, der an den Sohn Gottes glaubt, der ist gerettet, der hat das ewige Leben. Ich weiß es, ich glaube an den Sohn Gottes. Ich glaube seinem Wort. Und ich weiß, dass ich ewiges Leben habe. Aber dann habe ich verstanden, wie Schwester White meint. Sie sagte nämlich, niemand kann heute sagen, ob er gerettet ist, denn du kannst aus der Gnade Gottes fallen. Du kannst dich gegen ihn entscheiden. Und das ist der Punkt, deswegen darfst du auch nicht sagen, ich bin gerettet, endgültig und letztendlich, ich werde im Himmel sein. Das weißt du ja nicht. Denn es kann sein, dass du dich dagegen entscheiden wirst. Aber, wenn du etwas hinzufügst, bist du sicher, dass du es sagen darfst. Solange ich in Christus bleibe, bin ich gerettet. Ist das wahr? Gottes Wort sagt es. Er sagt, wer an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, der ist gerettet, der hat das ewige Leben. Wer mich ist, sagt Christus, der hat das Leben in sich. Warum? Weil wenn wir Christus im Glauben annehmen, so lebt er in uns, nicht symbolisch, sondern 100%. Er ist hier. Und nicht nur hier im Raum, wir sagen, wo 230 versammeln, ist er da. Er ist in jedem Einzelnen von euch, der glaubt, der es wagt zu glauben, dass er es ist. Das ist die wundervolle Botschaft, die befreit, die alle Ketten zersprengt. Die Sünde hat keine Kraft mehr über uns. Absolut nicht. Vor ein paar Monaten hätte man mich gefragt, kennst du Menschen, die perfekt sind? Kennst du Menschen, die nicht sündigen? Hätte mein Kopf senken müssen, nicht sagen sollen, nein. Ich weiß, dass es möglich ist. Die Bibel sagt es, die Bibel predigt es. Es heißt, in der Endzeit wird es die 144.000 geben und in ihrem Munde wird kein Falsch gefunden. Und es wird ein Volk geben, das vollkommen sündlos ist. Und ich wusste es. Aber wenn man mich gefragt hätte, und du? Hätte ich meinen Kopf senken müssen. Nein. Heute ist es anders. Gelobt sei der Herr. Gelobt sei der Herr. Jeder, der von euch glaubt, hat das ewige Leben in sich. Und solange er in Christus bleibt, ist Christus in ihm und tut das, was wir nicht tun können, weil es nicht in unserer Macht steht. Denn das Fleisch ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Denn es vermag es auch nicht. Was bedeutet das? Es kann es nicht. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Paulus sagt, das Fleisch, die menschliche Natur, kann dem Gesetz nicht untertan sein. Du kannst die Gesetze nicht erfüllen. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das Gesetz stellt den heiligen Charakter Gottes dar. Wir als gefallene Menschen, wir können niemals da hoch. Du kannst dem Menschen 10 Millionen Jahre geben, so wie ich sagte. Er kann sein Bestes versuchen, 10 Millionen Jahre lang oder die Ewigkeit, wenn es sein soll. Wird niemals auch nur ein Stückchen darüber hinaus wachsen, was er ist. Denn er ist einfach so. Und er kann sich selbst nicht erlösen. Deswegen brauchen wir Christus. Wie wundervoll das Evangelium und einfach es doch ist. Für jeden, der Augen hat zu sehen. Jeder versteht es. Und deswegen, ich hoffe, dass das bei euch der Ernst dieser Botschaft rübergekommen ist. Alle diejenigen, ich behaupte nicht vielleicht, dass alle von euch sich danach sehnen, oder schon in der Situation waren, wo sie versucht haben, alles zu tun, um Gott zu gefallen. Oder die Gebote zu halten. Aber ich weiß, dass es unter euch solche gibt, die sich danach sehnen. Die sich selbst hassen, die erkannt haben, wie sie sind. Und die sich nach einem besseren Leben sehnen. Und sie haben es versucht und sind kläglich gescheitert. Ich hoffe, dass alle von euch sind. Dass alle von euch diese Erfahrung gemacht haben. Denn wenn ihr dort seid, gelobt sei der Herr. Dann kommt diese wundervolle, befreiende Botschaft auf euch zu. Glaubt und es ist geschehen. Wenn ihr glaubt, in dem Moment ist es geschehen. Glaubt was? Glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Glaubt das Evangelium. Er ist gekommen vor 2000 Jahren, hat mir die Sünden weggenommen. Ist das wahr? Gottes Wort sagt es. Hat er sie mir nun weggenommen oder muss ich sie mir irgendwie abarbeiten? Oder muss ich mein Gewand selbst irgendwie waschen und versuchen reinzubekommen? Das ist der Punkt. Nein, er hat es getan. Uns gebührt gar nichts. Ihm gebührt die Ehre. Es ist ein Geschenk und das hat er getan. Jeder, der das glaubt, hat hier und jetzt ewiges Leben. Hat Christus in sich, den Sohn Gottes und mit Christus. Wer kommt mit Christus mit? Lesen wir es. In Kolosser. Wundervoll ist diese Botschaft, Geschwister. Lasst euch von niemandem verführen, und das ist genau die Botschaft, die Paulus hier sagt. Lasst euch von niemandem irgendetwas einreden, irgendeine Philosophie euch aufschwätzen. Kolosser, Kapitel 2. Lesen wir ab Vers 8. Und Paulus verfolgt hier ein ganz bestimmtes Ziel. Er möchte, dass wir etwas ganz Besonderes verstehen. Er sagt hier in Kapitel 2, Kolosser 2, ab Vers 8, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Er stellt also zwei Lehren dar. Es ist eine falsche Lehre, eine Philosophie, ein leerer Trug, menschliche Gebote, die nichts als wertloses Geschwätz sind, gegenüber zum Evangelium, zur Wahrheit. Und beides nebeneinander kann nicht bestehen. Entweder oder. Und er sagt hier, seht zu, dass euch niemand einfange. Vers 9. Denn, hier kommt die Begründung, warum? Denn in ihm, wer ist in ihm? Wer ist in ihm? Christus. Denn in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wer ist die Gottheit? Ist der Vater. Vier Stellen gibt es in der Bibel. Vier Stellen gibt es in der Bibel, wo das Wort Gottheit genannt wird. Alle vier Stellen beziehen sich einzig und allein auf den Vater. Der Vater ist die Gottheit. Und der Vater erfüllt seinen Sohn zu 100%. Das ist das, was er hier sagen will. Er sagt, lasst euch nicht einfangen durch irgendetwas, dass ihr dies braucht, dass ihr das halten müsst, dass ihr diese Feste halten müsst, um etwas zu bekommen, dass ihr etwas tun könnt, um errettet zu werden, dass ihr euch so ernähren sollt, das anziehen sollt. Lasst euch nicht durch leeren Trug, durch Geschwätz verführen. Denn, das ist seine Begründung, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und jetzt sagt er, Vers 10, und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm. Andere Bibelübersetzungen sagen, und ihr seid vollkommen in ihm. Ihr seid vollkommen, ihr seid vollständig in ihm. Es fehlt euch gar nichts. Wenn Christus in euch ist, fehlt euch etwas. Wenn Christus euch zu 100% erfüllt, fehlt euch etwas. Müsst ihr noch etwas tun? Muss noch etwas plus hinzu, um gerettet zu werden? Ich habe mal einen Bruder gefragt, ist Christus nicht genug? Und er sagte zu mir, nein. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe mein Ohr nicht getraut. Ich habe sie nochmal gefragt, Moment, ich habe nicht verstanden. Ist Christus genug? Er sagte, nein, es müssen auch Werke her. Christus ist nicht genug? Er hat das Evangelium vollkommen falsch verstanden. Vollkommen falsch verstanden. Obwohl es vielleicht gut gemeint hat, ja, wir müssen auch die Früchte zeigen und so weiter. Aber diese Früchte sind nicht unser, das haben wir gelesen. Das sind Dinge, die vorbereitet wurden von Gott. Noch vor Anbeginn der Welt wurden sie vorbereitet in Christus. Denn Christus tut diese Dinge in uns. Wir haben ja keine Chance, es irgendwie besser zu machen. Er sagt hier in Vers 10, und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Vers 11, in ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich eures fleischlichen Wesens ablegtet, in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Mit derselben Kraft. Wer hat Christus auferweckt von den Toten? Es war der Vater. Es war der Vater, das Leben des Vaters, das in Christus war und es auferweckt hat. Deswegen sagt Schwester White an einer Stelle, und ich mit einem Stolz sage ich das hier heute, um den Namen Gottes zu preisen. Schwester White sagt an einer Stelle, Christus kam zum Leben hervor, das in ihm selbst war. Oh, das wollen wir nicht hören. Das wollen ganz besonders die nicht mehr an die Trinität glauben, nicht hören. Das können sie nicht hören. Aber es ist Wahrheit. Und es steckt eine tiefe Wahrheit darin. Denn das Leben, das in Christus war, ist der Vater selbst. Und dieses Leben war in Christus, denn der Vater war 100% in Christus. Und deswegen konnte Christus auferstehen. Es gibt keine andere Auferstehung, als die, wenn Gott in dich hineinkommt und dich auferweckt von innen her. Genauso werden Menschen auferstehen, zum Leben hervorkommen, das in ihnen selbst ist. Wenn Christus in euch wohnt, wir sind gestorben, haben wir gesagt, Christus lebt in uns. Er ist unser Leben. Wenn wir also sterben, weil wir auch noch weil wir immer noch der Konsequenz der Sünde Adams unterworfen sind. Er hat uns nicht von der Konsequenz befreit, er hat uns von der Strafe der Sünde befreit. Er hat uns von der Strafe, dem ewigen Tod, befreit. Das ist klar. Er hat uns nicht von der Konsequenz befreit, denn bis heute sterben Menschen. Sie bekommen graue Haare, sie bekommen Gebrechen, Krankheiten und sterben. Schon Kinder sterben. Babys, es kommt vor, dass sogar Babys schon sterben. Also der Fluch der Sünde ruht immer noch auf uns. Aber den Preis für die Sünde, nämlich den Tod, der Sünde soll, den hat Christus bezahlt. Also, wir, auch wenn wir sterben, wenn wir mit Christus vereint worden sind, wenn Christus unser Leben geworden ist, durch die Neugeburt haben wir Christus angezogen, heißt es. Es gibt viele Sinnbilder dafür, die uns erklären sollen, dass Christus in uns lebt. Wenn Christus in uns ist, dann werden wir auferstehen und aus dem Grab kommen zu dem Leben, das in uns selbst ist, nämlich Christus. Christus wird sein Leben einfach nur zu sich selbst zurückrufen. Und das ist die Auferstehung, das sagt Chester White. Sie sagt, es ist einfach nur, dass Christus sein Leben zu sich selbst zurückruft. Und wir werden auferstehen. Und somit wird das klar und deutlich und einfach. Wie wundervoll das Evangelium doch ist. Also wir brauchen Christus, Geschwister. Wir können aus uns selbst nichts tun. Wir müssen erkennen, wer wir sind. Wenn wir sehen den Schmutz, der an uns klebt, und dass wir unsere Seele nie ändern können, dass wir unser Wesen niemals ändern können, dann erkennen wir, dass wir vollständig abhängig sind von dem Tod des Sohnes. Von dem Tod des Sohnes Gottes. Und dann werden wir mit ihm sterben. Wir werden ihm alles übergeben. Er wird uns töten, unser eigenes Ich, unser Verlangen, unseren Egoismus. Und er wird in uns leben fortan. Und solange wir in ihm glauben, im Glauben haben wir ihn angenommen, im Glauben leben wir auch weiter und haben wir auch weiter ihn in uns. Durch den Glauben. Es ist einzig der Glaube, der unser Teil ist. Das kann uns Gott nicht abnehmen. Obwohl er uns den Glauben, selbst den Glauben schenkt. Denn selbst das Wollen und Vollbringen gibt er uns. Es ist alles sein. Es gehört nichts dem Menschen. Und das war die Botschaft, die 1888 auch gekommen ist. Das ist die Gerechtigkeit durch den Glauben. Das ist die dritte Engelsbotschaft. Die Ehre des Menschen in den Staub legen und für ihn das zu tun, was er aus sich selbst nicht tun kann. Das ist die dritte Engelsbotschaft. Und wie wunderbar, in Offenbarung 18, Vers 1 lesen wir von einem Engel, der über die Erde fliegt, im Himmel. Und seine Herrlichkeit, sein Glanz erleuchtet die ganze Erde. Ich möchte euch sagen, das ist dieser Glanz, das ist diese Botschaft. Es ist die dritte Engelsbotschaft. Schwester White sagt in Erfahrungen im Gesichte, der vierte Engel, der kommt, wiederholt einfach nur die dritte Engelsbotschaft. Wiederholt es auf eine Art und Weise, auf einer neuen, frischen Art und Weise, aber es ist dieselbe Botschaft. Und so wie Wagner und Jones damals aufgestanden sind und Schwester White sagt, die Botin des Herrn sagt, 2 Jahre, hätte die Gemeinde die Botschaft angenommen, hätte es nur noch 2 Jahre gedauert und sie wären im himmlischen Kanaan gewesen. Interessant. Hätte die Gemeinde diese Botschaft angenommen, hätte Gott in 2 Jahren die gesamte Welt mit diesem Feuer erfüllt. Alle hätten sich entscheiden können und sie wären im Himmel gewesen. Aber die Gemeinde hat die Botschaft nicht angenommen. Gehören wir nicht zu denen, Geschwister? Ja, nicht. Gott behüte uns davor, dass wir zu denen gehören, die skeptisch an diese Sache angehen. Es ist in Ordnung, solange man sagt, okay, ich werde es mir anschauen und ich werde offen und ehrlich das durchstudieren. Aber wenn man sagt, oh, ich weiß es nicht, nur weil es mit meiner Lebenserfahrung nicht übereinstimmt. Viele haben zu mir gesagt, was möchtest du denn sagen, dass du heilig bist? Ich habe gesagt, solange Christus in mir ist, solange er in mir ist, bin ich heilig. Warum? Weil Christus ist heilig. Ist Christus etwas anderes als heilig? Er ist 100% heilig. Deswegen, Christus lebt in mir. Warum? Woher weiß ich das? Weil er sein Wort sagt und ich wage es zu glauben, dass das wahr ist, was er sagt. Gelobt sei der Herr. Und Schwester White sagt an einer anderen Stelle, dass die Botschaft in der Endzeit auf eine Art und Weise gepredigt werden wird, wie es die meisten nicht erwartet hätten. Nicht erwarten werden. Und sie werden denken, nein, weil die Botschaft nicht so kommt, wie sie es erwarten, werden sie es verwerfen. Wie Christus damals. Warum kommt es nicht von diesem großen Prediger da oben? Warum hat es der Präsident der Generalkonferenz nicht erkannt? Warum kommt es nicht durch diese Leitung, durch die Gott erwählt hat, dort oben zu regieren? Warum nicht? Weil Gott ganz anders umgeht mit der Botschaft. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Und er beendet das Werk auf eine ganz andere Art und Weise. Deswegen nimmt er Schwache und die Schwächsten unter uns. Und die Kleinsten und die Verachtetsten unter uns. Jüngsten. Es werden Kinder kommen. Es werden kleine Kinder kommen, sagt die Schrift. Und sie werden uns das Evangelium predigen. Und alle, die ein offenes Herz haben, die werden es sehen und erkennen und hören. Das Leben zu ihnen durchdringt. Und sie werden es ergreifen und nicht mehr loslassen. Aber alle, die voreingenommen sind, was Kind möchte mich lehren? Riesenproblem. Wie die Rabbis damals, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten damals, als Christus noch klein war. Und er kam zu ihnen und begann sie zu lehren. Und er hatte eine sehr, sehr gute, Schwester White beschreibt es im Leben Jesu, dass er sehr, sehr, er wusste ja, wie er jeden einzelnen Menschen ansprechen muss. Und er hat das immer so kindlich gemacht und immer so in Fragestellungsform. Und sie haben das angenommen, weil er nicht so als Lehrer aufgestanden ist, als kleiner Mini-Lehrer, sondern er hat es auf eine Art und Weise gesagt und viele haben es angenommen. Viele haben geglaubt. Aber es ist wunderbar. Aber Gott beendet sein Werk auf eine ganz andere Art und Weise und hört nicht auf die. Ich sage es deswegen, weil ihr werdet viel hören. Ihr werdet viel hören, dass der Leiter das sagt und der andere Leiter sagt das und der sagt dies und das. Nein, die Schrift zählt, Gottes Wort. Schwester White sagt, Gott wird in der Endzeit ein Volk haben, das die Bibel und nur die Bibel allein als Grundlage ihres Glaubens haben wird. Gelobt sei der Herr. Und jetzt schenkt er uns dieses Licht. Und diese Botschaft, ich sage es euch, Geschwister, die rollt über die Erde wie ein Feuerball. Niemand kann sie aufhalten. Niemand auf der ganzen Erde nicht. Sie hat viel angerichtet in vielen Ländern. In diesen letzten Monaten. Ich habe Anrufe bekommen. Wir waren unten in Rumänien und haben dort über diese Botschaft gesprochen. Wir haben erlebt mit unseren eigenen Augen, wie Geschwister aufgestanden sind und haben gesagt, ich bin in Christus. Ich bin in Christus. Gelobt sei der Herr. Sie haben die Stricke der Sünde zerrissen durch diese Botschaft. Weil sie einfach nur glauben, dass das, was Christus sagt, wahr ist. Wir waren lange genug gesessen, Geschwister. Es ist die Zeit gekommen, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Es ist ganz anders als früher. Wir sind am Ende angekommen, Geschwister. Es hängt nur davon ab, nehmt ihr diese Botschaft an. Nehmt ihr dieses Geschenk an, das euch Gott darreicht, als ein freies Geschenk. Oder nehmt ihr es nicht an? Oder denkt ihr, ihr müsstet noch etwas dazu beitragen? Denkt ihr vielleicht, ihr könntet etwas beitragen? Wir haben gehört, dass es nichts gibt, was wir tun können, was uns Vorteile verschafft vor Gott, was uns besser dastehen lässt vor Gott. Es gibt rein gar nichts. Das Einzige, was wir tun können, ist zu glauben. Seinem Wort zu glauben. Warum? Weil wir ihn kennengelernt haben als den, der ist. Und wenn du keinen Glauben hast, sehr wichtig, wenn du keinen Glauben hast, sag das nur, dass du Gott nicht kennst. Dann geh zurück zu deiner Bibel, schließ dich in deiner Kammer ein und forsche nach Gott. Such nach ihm, dass du ihn findest. Suche nach ihm. Wenn du ihn gefunden hast, findest du den Glauben. Und du wirst jedes Wort, das er sagt, sofort glauben, weil du ihn kennst. Deswegen ist es so fatal. Es ist fatal, Geschwister, zu denken, ich könnte etwas tun. Oder es hängt die Ausgießung des Spätregens zum Beispiel hinge von irgendetwas ab, was ich tue. Das ist eine Anmaßung. Das ist so ein verkehrtes, falsches Evangelium. Und davor hat er uns gewarnt. Lesen wir Galater. Galater 3. Und wir schließen dann ab. Ich merke gerade, wir haben auch die zweite Stunde schon gefüllt. Lesen wir nur noch das. Kapitel 3, Galater Kapitel 3 und ab Vers 1. Er sagte zu den Galatern, wie ein liebender Vater kommt er zu ihnen und sagt, oh ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert? Wer hat euch bezaubert? Denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke? Oder durch die Predigt vom Glauben? Habt ihr etwas dafür getan, dass ihr den Geist bekommen habt? Oder habt ihr einfach nur geglaubt? Einfach nur geglaubt, dass Gott es so tun kann. Und dass er euch den Geist geben möchte. Und dann geht's weiter. Vers 3. Seid ihr so unverständig? Seid ihr so dumm, ihr Galater? Seid ihr so töricht? Im Geist habt ihr angefangen. Wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Ihr habt im Geist angefangen. Ihr habt einfach nur geglaubt und ihr habt den Geist bekommen. Wer ein wenig die Geschichte der Galater kennt, der weiß, dass in der Gemeinde dort große Dinge geschehen sind. Sie haben den Geist Gottes bekommen und sie haben Kranke geheilt, sie haben Tote auferstehen lassen. Und all diese Dinge sind dort offenbar geworden. In der Gemeinde. Und das sagt er auch weiter. Lesen wir weiter. Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen. Wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Ihr habt mit dem Glauben angefangen. Ihr habt angefangen zu glauben. Wollt ihr denn jetzt mit Werken weiter etwas tun? Denkt ihr, ihr müsstet etwas tun, um den Geist zu bekommen? Ihr habt doch den Geist schon bekommen. Durch den Glauben. Jetzt denkt ihr, ihr müsstet etwas tun. Vers 4. Habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren, wenn es denn vergeblich war? Der euch nun den Geist darreicht und tut solche Taten unter euch, tut er es durch des Gesetzes Werke oder tut er es oder durch die Predigt vom Glauben? Mit anderen Worten, ihr habt unter euch welche, die Kranke heilen. Ihr habt unter euch welche, die Gaben des Geistes haben. Wie tut er es? Tut er es, weil er dafür etwas tut? Weil er da aus seinen Werken heraus? Weil er etwas Gutes getan hat und deswegen bekommt er als Lohn den Geist Gottes und kann jetzt Kranke heilen? Oder tut er es einfach nur, weil er glaubt? Wie tut er es unter euch? Und dann sagt er weiter, so war es mit Abraham. Er hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Selbst im Alten Testament war es so. Im Alten Testament war es nicht so, dass sie durchs Halten der Gebote selig geworden sind. Das ist nicht so. Und auch das möchten wir lesen. Dann gehen wir zu Römer nochmal zurück. Und wir schließen dann auch ab. Römer Kapitel 9. Und ab Vers 30. Römer Kapitel 9 ab Vers 30. Hier sagt Paulus, was sollen wir nun hierzu sagen? Jetzt hat er die Antwort. Das sollen wir sagen. Die Heiden, die nicht nach der Gerechtigkeit trachteten, haben die Gerechtigkeit erlangt. Ich rede aber von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel aber hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet und hat es doch nicht erreicht. Warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben sucht, sondern als komme sie aus den Werken. Merkt ihr immer wieder den Kontrast. Es ist sehr wichtig, dass das in unser Kopf einsinkt und dass wir das beginnen zu verstehen. Nicht durch irgendeines unserer Werke bekommen wir den Geist, sondern nur durch den Glauben. Und er stellt dir den Kontrast dar, den Gegensatz. Und er möchte aufzeigen, passt auf, das ist ein Riesengegensatz. Hier ist das Evangelium und hier ist das falsche Evangelium. Das Evangelium sagt, ihr bekommt alles als ein Geschenk, gehört euch, wenn ihr glaubt. Und hier sagt es das falsche Evangelium, ihr bekommt alles, aber ihr müsst dafür etwas tun. Als ob man etwas dafür tun könnte. Und das ist genau das, was er hier sagt. An einer anderen Stelle. Schlagen wir nochmal Kapitel 4 auf. Wir könnten ewig so weitergehen. Die Bibel ist voll davon. Voll von dieser wundervollen Wahrheit. Kapitel 4. Und lesen wir ab Vers 3. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dem aber, der mit Werken umgeht, hört zu, dem, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Das bedeutet, wenn jemand arbeitet, der bekommt seinen Lohn aufgrund dessen, was er gearbeitet hat. Der bekommt es nicht als Geschenk, er bekommt die Bezahlung nicht als Geschenk, sondern er bekommt das, wofür er gearbeitet hat. Schaut euch einmal an, wie schrecklich das ist. Vers 5, dem aber, der nicht mit Werken umgeht, der nicht arbeitet und nicht denkt, ich könnte etwas tun, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Wieder der Kontrast, der krasse Kontrast. Hier gibt es Leute, die denken, sie könnten wirken, sie könnten etwas tun für ihre Erlösung und er sagt, sie sind vollkommen verloren. Sie haben keine Ahnung vom Evangelium. Sie müssten wieder zurückgeführt werden wie kleine Kinder an die Anfänge. Und das sagt in Hebräer. Er sagt an einer Stelle, wir wollen jetzt lassen, was von Anfang zu predigen ist. von der Besprengung, von der Taufe, von Christus, von den Grundlagen. Er sagt, wir wollen das erst jetzt lassen, weil ihr seid schon fortgeschritten, sagt er zu den Hebräern. Wir wollen uns mit dem Vollkommenen beschäftigen. Aber diese Leute haben es nötig, die denken, sie könnten etwas tun. Sie müssen gerade wieder zurückgeführt werden an den Anfang. Und ihnen muss erklärt werden, wer sie sind. Das, was wir heute durchgenommen haben in der ersten Stunde, wer wir sind, woher wir abstammen, damit sie begreifen, dass es nichts gibt, was sie tun können. Und so lesen wir den letzten Vers für heute. Römer 8, lesen wir ab Vers 7. 7 bis runter Vers 15. Hier heißt es ab Vers 7, Kapitel 8 von Römer. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Vers 12, so sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, durch welchen Geist? Durch Gottes Geist, durch den Heiligen Geist. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn wir haben das Leben in uns, das ewige Leben, das Leben Gottes. Vers 14, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Gelobt sei der Herr für diese wundervolle Botschaft, für diese Befreiung, die wir erleben dürfen in ihm. Dass er uns sein eigenes Leben zur Verfügung gibt. Sein eigenes Leben. Er persönlich lebt in jedem Einzelnen von seinen Kindern. Das ist das Wundervollste. Das ist das Schönste, was es gibt auf der ganzen Welt. Es gibt keine schönere Botschaft, keine befreiendere Botschaft. Und alles, was wir tun müssen, ist zu glauben. Einfach zu glauben, dass es so ist und dass es geschehen ist. Gelobt sei der Herr. Ich hoffe, dass jeder Einzelne von euch es nicht dabei belassen wird, als ein schöner Sabbattag, der immer wieder kommt und heute haben wir mal den gehört, mal den, sondern nach Hause geht und diese Gedanken weiterverfolgt. Ich rate euch, dass ihr den Römerbrief noch einmal durchstudiert. Der Römerbrief hat mir eigentlich diese Gedanken überhaupt erstmal klar gemacht in meinem Kopf. Kolosser spricht von demselben. Epheser und Galater. Das sind die Hauptbücher, die ihr lesen solltet. Und dann, wenn ihr möchtet, lest noch einmal Johannes. Johannes Kapitel 6, wo es heißt, ich bin das Brot des Lebens. Und geht da durch und verfolgt diese Gedanken. Und dann, ich habe das so gemacht, ich bin zuerst durch diese Bücher, dann habe ich das ganze Neue Testament nochmal durch. Überall auf jeder Seite dieselbe wundervolle Erfahrung, dieselbe wundervollen Worte. Wenn wir glauben, haben wir das ewige Leben. Und wir sind siegreich über Sünde. Hier und heute und jetzt. Wenn wir in Christus sind, sind wir uns in die Sünden vergeben. Wir sind gerechtfertigt. Wir sind gerettet und wir haben das ewige Leben. Was fehlt uns? Es fehlt uns gar nichts. Es fehlt uns gar nichts. Lasst euch nicht einreden, ihr müsstet etwas tun. Ihr bräuchtet etwas machen, damit irgendetwas dann passiert von Gott. Das Einzige, was ihr tun könnt, ist zu glauben. Möge der Herr euren Glauben stärken und euch zeigen, was der Christ für einen Weg gehen muss. Und studiert es selbst nach, Geschwister. Gelobt sei der Herr für diese wundervolle Freiheit, die wir in Christus haben dürfen. Amen. Amen.